Ja, diese Adventszeit, die wir jedes Jahr wieder feiern, eigentlich ja so unter den gleichen Vorzeichen mit ähnlichen Bibelversen, die uns begegnen in dieser Zeit. Eine Zeit, wo wir über das Ankommen, über unsere Zukunft reden und uns Gedanken machen. Adventszeit, Weihnachten kann eine Zeit sein, in der wir nach hinten schauen, schauen auf das, was passiert ist, als Christus auf diese Welt gekommen ist. Wir können versuchen, das, was da geschehen ist, historisch zu erfassen, zu verstehen, zu erklären. Viele, gerade Theologen, hinterfragen auch vieles, was wir da in der Bibel lesen. Das ist hochinteressant zu hören und zu lesen, wie Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat, was geschehen ist, was Weihnachten für uns bedeutet und wie Menschen das damals erlebt haben. Diese Adventszeit kann auch eine Zeit sein, in der wir in die Zukunft schauen, in der wir diese Ankunft des kommenden Gottessohnes erwarten, der sein Reich aufrichten wird, wo dann eines Tages keine Tränen mehr sein werden, wo die, die an Christus glauben, dann für immer bei ihm sein werden. Auch das können wir versuchen zu verstehen, zu erklären, uns in die Bibel reinarbeiten und einfach diese Gedanken, die wir dazu haben, die manchmal gar nicht so leicht sind, zu verstehen und dem näher zu kommen, was uns da gesagt ist. Ich denke, Advent ist aber auch eine Zeit, wo wir uns vielleicht auch Gedanken darüber machen sollen, dass Gott bei uns ankommt. Heute, dass es nicht erstrangig um die Vergangenheit geht und auch nicht erstrangig um die Zukunft geht, sondern dass Christus, dass der lebendige Gott heute in unserem Leben, in unserem Alltag ankommen möchte. Diese Adventszeit ist von der Kirchengeschichte her traditionell so eine Zeit, wo man eben sich vorbereitet auf das Kommen, eine Zeit des Nachdenkens über sich selbst, der Umkehr, der Buße, um dieses altmodische Wort mal zu bedienen, eine Zeit, in der man sich selbst vor Gott hinterfragt und neu auf Gott ausrichtet. Wir sollen unsere Herzen bereit machen, unsere Herzen öffnen, um Christus zu begegnen. Nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern ganz konkret heute. Ich denke, das ist das Entscheidende und das Wichtige. Ich möchte uns dazu einen Text lesen aus der Offenbarung, eigentlich kein typischer Adventstext. Ich finde trotzdem, dass er sehr gut passt oder dass einige Aussagen in diesem kurzen Brief, der an eine Gemeinde geschrieben worden ist, sehr gut auch in diese Adventszeit hineinpasst. Es ist das sogenannte Sendschreiben, dieser Brief an die Gemeinde in Laodicea. Ich lese uns diesen Text zunächst einmal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit dieser Text an eine neutestamentliche Gemeinde. Ein ganz zentrales Wort, was wahrscheinlich auch mehr oder weniger jedem bewusst ist und bekannt ist. was oft zitiert wird, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn wir dann die Tür auftun, dann will Christus hineinkommen und das Abendmahl mit uns feiern oder das Mahl halten. Siehe, ich stehe vor der Tür. Das ist so eine ganz zentrale Aussage und ich denke, darum geht es im Advent. Christus möchte bei uns ankommen. Er steht vor unserer Tür. Und im Alten Testament finden wir den gleichen Gedanken. Das haben wir dann in manchem Adventslied auch vertont. Aber eigentlich etwas, was in genau der gleichen Weise oder genau die gleiche Sache meint, mit anderen Worten ausgedrückt, Psalm 24, macht die Tore weit, dass der König der Ehre einziehe. Darum geht es eigentlich, die Tore weit zu machen, diesen Weg zu bereiten und uns zu öffnen, unser Leben, unser Herz, unsere Familien, unsere Gemeinden zu öffnen, dass Christus dort Leben einziehen kann und Gestalt gewinnen kann. Siehe, ich stehe vor der Tür. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen so wie mir, wenn ich so einen Text lese. Bei mir regt sich dann immer gleich so ein bisschen Widerstand. Naja, sind wir nicht Christen? Wir sitzen hier in einem Gottesdienst. Wir glauben an Jesus, das ist uns wichtig und wir singen Loblieder zu seiner Ehre. Brauchen wir diese Botschaft eigentlich? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Als Menschen, die Gottesdienst feiern, die an Christus glauben, die Nachfolger sind, brauchen wir vielleicht auch diese wiederkehrende Tradition des Advents, wo wir uns auch dessen bewusst werden und auch für uns selber wieder zum Nachdenken gerufen werden, zum Umkehr, zu einer ganz bewussten Hinwendung zu Christus, der in unserem Leben ankommen möchte. Brauchen wir das? Die Frage kann sich letztlich nur jeder für sich beantworten. Ich bin für mich zu dieser Schlussfolgerung gekommen, je schneller ich mit diesem Gedanken bei der Hand bin, na, ich brauche es eigentlich nicht, desto mehr brauche ich es wahrscheinlich, diesen neuen Gedanken, mich neu auf Christus einzulassen. Und es ist ja nicht umsonst so, dass dieser Brief an eine Gemeinde geschrieben ist. Dieses Wort, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, ist an Christen geschrieben, an eine Gemeinde, die ja ganz spezielle Gedanken über sich hatte. Das werden wir gleich noch sehen. Christus sagt das Christen, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, mit dem will ich das Abendmahl feiern. Es scheint also ein Gedanke zu sein, der uns gut tut, der wichtig für uns ist, wo es wertvoll ist, auch darüber nachzudenken, auch als Christ. In diesem Sendschreiben, da stehen so manche Gedanken. Es wird manches über die Gemeinde gesagt, sie wird beschrieben, eingeordnet. Auf so ein paar Dinge möchte ich heute Morgen jetzt eingehen. Vielleicht finden wir uns da auch ein Stück weit in dem einen oder anderen Gedanken wieder. Zunächst finde ich, das ist nicht nur in diesem Sendschreiben so, sondern in allen, sehr, sehr interessant und ja, den einen mag es erschrecken, den anderen mag es trösten, diese Aussage, dass Gott zu uns sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich, ich kenne deine Werke, ich weiß, was du tust den lieben langen Tag, ich weiß auch, was du nicht tust, ich kenne dich. Du bist durchschaut. So kann man es vielleicht sagen, wenn man es vielleicht ein bisschen negativ ausdrücken will. Ich kenne dich mit Haut und Haaren. Das ist das, was Jesus uns hier sagt. Und ich stelle mir, wenn ich diese Aussage hier so lese in den Sendschreiben, eigentlich immer ein altes Ehepaar vor, die sich über viele, viele Jahre kennengelernt haben, lieben gelernt haben, wo es letztlich keine oder wenig gibt, was man nicht voneinander weiß, wo sich die guten Seiten, die man kennengelernt hat in dem Verliebtsein, wo man die entdeckt hat, die sich vielleicht über die Jahre gehalten haben, das eine oder andere vielleicht auch nicht, und wo man manches, was an schlechten Seiten in dem Leben eines Menschen sein kann, auch zutage tritt und was uns deutlich wird. Kein Versteckspiel ist an dieser Stelle mehr nötig. Man kennt sich, man ist erprobt im Leben miteinander, man hat Gutes und Schwieriges miteinander erlebt, man hat Wohltaten und auch Fehlverhalten miteinander erlebt. Da ist irgendwie alles offenbar. Und so stelle ich mir das auch mit Gott vor. Er kennt uns. Da ist eine Offenheit und ein Vertrauen, die einfach nicht mehr ausgenutzt wird oder die von Gottes Seite nicht ausgenutzt wird und die auch ein altes Ehepaar, was sich liebt, nicht ausnutzt. Man kennt sich einfach, man ist wie ein aufgeschlagenes Buch vor dem anderen. Da gibt es nicht mehr viel, was zu verheimlichen wäre. Die Liebe deckt oder bindet das alles zusammen an Guten und vielleicht auch an Konflikt, was sich manchmal ergeben will im Zusammenleben. Und genauso stelle ich mir das hier auch vor. Christus kennt uns. Es ist einfach seine Liebe, die aus diesem Kennen und aus diesem ganz Offenbarsein vor ihm etwas Gutes macht, sodass das uns keine Angst machen muss, sondern dass es einfach ein tröstlicher Gedanke ist. Er kennt mich, ich brauche da nichts vorspielen. Ich darf einfach, so wie ich bin, mit ihm leben und mich ganz neu immer wieder auf ihn einlassen. Und das, obwohl diese Gemeinde ja von manchem geprägt war, was Christus kritisiert hat. Da gab es Halbheit in dieser Gemeinde oder Inkonsequenzen in dieser Gemeinde. Diese Sehnsucht, die hier zum Ausdruck kommt von Gottes Seite, ach, dass du doch, also das Bild vom Wasser steht hier im Vordergrund, ach, dass du doch warm oder kalt wärst. Mit warmem Wasser kann man was anfangen, da kann man sich waschen, da kann man vielleicht kochen damit. Kaltes Wasser ist erfrischend, ach, dass du warm oder kalt wärst, aber du bist lau, du hängst da irgendwo zwischendrin. Die Eindeutigkeit fehlt wohl irgendwo, die Klarheit an dieser Stelle. Das Christsein sonntags und in der Woche, ist das ein Unterschied gewesen bei den Christen damals, bei uns heute? Die Eindeutigkeit, zu Christus zu gehören, das, was man erkannt hat, ja dann auch zu sagen und zu leben. Aber Christus kennt die Gemeinde und er kennt uns mit all unserem Versagen, mit den Schwächen. Und das ist gut, denn deswegen kann man sich neu auf ihn einlassen. Interessant finde ich in diesem Text eigentlich oder erschreckend, wenn ich dann auch anfange, über mich nachzudenken oder über Gemeinde nachzudenken, dass die Selbsteinschätzung der Menschen eine ganz andere war. Die Gemeinde sagt von sich, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Und vordergründig betrachtet war das sicherlich so. Das war vielleicht eine große Gemeinde, das wissen wir jetzt nicht so genau, aber es ist anzunehmen. Laodicea war eine große, reiche Stadt zur damaligen Zeit. Denen ging es wahrscheinlich wirtschaftlich überdurchschnittlich gut. Sie hatten ihre Gottesdienste, sie hatten ihren Auskommen. Da war wenig, wo vielleicht Not war, so im Schnitt der Bevölkerung zumindest. Ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. Aber die Einschätzung Gottes ist eine ganz andere. Die ist gerade diametral entgegengesetzt. Man fragt sich, wie man zu so unterschiedlichen Einschätzungen von dem Leben eines Menschen kommen kann. Und Gott sagt zu dieser Gemeinde, du bist arm, du bist blind, du bist bloß oder nackt. Ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. So sehr kann sich die Einschätzung Gottes und die Einschätzung von uns Menschen unterscheiden. Vielleicht sind wir reich, vielleicht kommen wir uns auch reich vor. Eine reiche Gemeinde, ein reiches Gemeindeleben, Gottesdienste. Wenn ich da zu Hause meine Regale gucke, womit man Erkenntnis sammeln kann, da steht nicht eine Bibel, da stehen, was weiß ich, wie viele unterschiedliche Übersetzungen und dann Bücher, wo ich dazu lesen kann. Und um einfach, ja, ich sag's mal so ein bisschen naiv, um Gott nahe zu kommen. Es ist sicher auch ein Weg, aber es ist einfach die Frage, ob es das ist. Bin ich deswegen reich? Ist es schon das, was Gott hier gemeint hat? Gottes Sicht von dieser Gemeinde ist eine andere. Er hinterfragt das offensichtlich, was da an Gemeindeleben war. Du bist arm, du bist blind, du bist bloß. Ich hätte gern gewusst, wie das bei den Menschen damals angekommen ist, diese Aussage. Ob ihnen das so unmittelbar klar war, was da überhaupt gemeint ist. Diese Stadt und wahrscheinlich auch die Gemeinde war überdurchschnittlich reich. Es gab da Industrie, Textilindustrie, medizinisches Wissen. Es gab Heilquellen dort, es wurden Salben verkauft, es wurden purpurne Gewänder verkauft. Also da war Reichtum in dieser Stadt. Und das Urteil Gottes ist ja ganz, ganz erschreckend. Du bist arm, du du hast nichts, du bist blind, du bist bloß. Und er gibt ihnen den Rat und dieser Rat zeigt dann ja eigentlich, in welche Richtung das geht. Dass man von dem rein Vordergründigen wegkommt und ein bisschen tiefer schaut, in die Herzen schaut. Auch eine bildliche Sprache hier, aber Gott gibt der Gemeinde einen Rat. Ich rate dir, geläutertes Gold von mir zu kaufen. Gold hatten sie im realen Leben. Geld war bei den meisten wahrscheinlich vorhanden. Ich rate dir, geläutertes Gold zu kaufen. Dieser Begriff der Läuterung kommt so im biblischen Zusammenhang oft im Zusammenhang auch mit Anfechtungen vor, wo der Glaube erprobt wird, wo man konsequent ist und auch mal einen gehorsamen Schritt geht, um in seinem Glauben zu wachsen. Ich rate dir, ja, vielleicht kann man es mal ganz frei wiedergeben, ich rate dir, Eindeutigkeit zu gewinnen und Christus nachzufolgen im Gehorsam, auch wenn es was kostet an der einen oder anderen Stelle. Geläutertes Gold kaufen. Ich rate dir, Augensalbe zu kaufen. Das ist vielleicht das Bild, was am eindeutigsten ist. Eine Augensalbe, die hilft, die Augen zu heilen, wieder Durchblick zu gewinnen. Und da vielleicht nicht vordergründig das theologische Wissen im Blick zu haben, wo wir Theorie um Theorie uns aneignen und uns dann ja, gebildet und ausgebildet als Christen vorkommen, sondern diesen Durchblick zu gewinnen durch Gehorsamsschritte in der Nachfolge. Ich könnte mir vorstellen, dass das vordergründig diese Kritik zunächst mal war, die Christus angebracht hat. So, dass das Außendrum war alles da. Aber an der Nachfolge könnte es gehapert haben. Ich rate dir, Augensalbe zu kaufen, damit du Durchblick gewinnst. Einen realistischen Blick auf Christus und auf das, was er mit unserem Leben machen möchte. Und die weißen Gewänder, auch ein Bild, was öfters vorkommt, Treue, Reinheit, Vergebung, schwingt damit in diesem Bild. Reine Gewänder kaufen, das Leben neu ordnen, in Treue ausrichten auf Christus. Ich glaube, darum geht es hier. Das ist der Rat, den er der Gemeinde gibt. Ich glaube, das ist der Rat, der in die Adventszeit hineinpasst, eine Zeit der Umkehr, des Nachdenkens über uns und der Neuausrichtung auf Christus. Darum soll es ja eigentlich gehen in dieser Zeit. Einen neuen Blick, eine neue Freude, einen neuen Gehorsam in der Nachfolge mit unserem Herrn zu gewinnen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und dieses Bild vom vor der Tür stehen, das lässt uns ja dann auch wieder diese Option oder diese Entscheidung, diese Tür zu öffnen oder nicht. Also wie gesagt, Christen sind hier angesprochen zunächst mal. Sicher, das darf jeder gerne auf sich beziehen, diesen Text. Aber auch die Gemeinde, auch Christen dürfen das auf sich anwenden. Siehe, ich stehe vor der Tür. Da ist die Entscheidung gefragt. Möchte ich das? Möchte ich diese Augensalbe anwenden, um Christus zu erkennen, um den Durchblick zu gewinnen, um zu sehen, was er mit meinem Leben wirklich möchte. Möchte ich wirklich diese weißen Gewänder tragen und die Vergebung, die er anbietet, auch in Anspruch nehmen und im Leben umdenken oder Leben neu ausrichten? Ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Zu diesem Abendmahl sind wir heute auch eingeladen. Ich denke, wir hören das in unserem Leben immer wieder, dass Christus in unserem Leben anklopft, dass er uns Dinge deutlich macht und sagt. Und wir sind täglich letztlich herausgefordert, Entscheidungen zu treffen, uns darauf einzulassen. Er steht vor der Tür, er lädt uns ein, mit ihm zu leben. Und als solche dürfen wir dann auch das Abendmahl feiern. Als solche sind wir eingeladen, als die, die diesem Klopfen nachgeben, die auf dieses Klopfen hin die Tür öffnen und diese Verbindung zu Christus wirklich suchen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und ich glaube, so ein Vers, der lässt uns mit der Frage dann stehen, die jeder für sich dann auch beantworten muss. Öffne ich die Tür, ein Spalt oder richtig weit, wie das in dem Psalm heißt, macht die Tore weit, also reißt diese Türen auf, dass der König der Ehre einziehen kann. Das ist eigentlich das, was gewollt, was erwünscht ist, was gut ist. Diese Türen zu öffnen, und dazu schenke uns Gott Gnade. Amen.